Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform bei Radio Free FM auf der 102,6. Heute Nachmittag, willkommen alle da draußen, willkommen Ulm und Neu-Ulm und so weiter drumherum. Unser heutiges Thema in der Plattform heute ist auch gleichzeitig das Thema einer Veranstaltung heute Abend im Rahmen der Ulmer Friedenswochen, nämlich die Nakba, arabisch die Katastrophe. Darüber unterhalten wir uns heute gleich mit zwei Gästen bei mir im Studio. Es sind nämlich hier Ingrid Rumpf vom Verein Flüchtlingskinder im Libanon e.V. aus Pfullingen, das liegt bei Reutlingen. Willkommen.
Gerne, danke.
Und bei mir im Studio ist auch Lothar Heusohn vom Verein Ulmer Weltladen e.V., Mitorganisator der Ulmer Friedenswochen und auch hier im Radio kein Unbekannter. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Mein Name ist Matthias Glass und wer sich wundert, mich heute in der Plattform zu hören, ich mache heute die Vertretung für einen Kollegen, bin eingesprungen. Die Nakba, ein Thema aus dem Komplex Nahostkonflikt. Da muss man natürlich aufgrund der deutschen Geschichte mit Bedacht rangehen. Wir sind ja das Land, in dem der Holocaust geplant und auch durchgeführt wurde. Wir wollen damit bedacht rangehen, das machen wir selbstverständlich, das wissen wir. Frau Rumpf, der Verein Flüchtlingskinder im Libanon e.V., was macht der Verein genau? Was machen Sie in diesem Verein? Erzählen Sie gerne ein bisschen was über sich und den Verein.
Ja, gerne. Also wir gehen natürlich auch mit großem Bedacht an diese Thematik heran. Und zwar von Anfang an, als wir uns gegründet haben, das war im Prinzip Anfang 1995, es hatten zwei Reisen in den Libanon stattgefunden, im Jahr davor und in dem Jahr 1995. Und wir haben auf diesen Reisen die Situation in den palästinensischen Flüchtlingslagern kennengelernt. Auch die damalige Zerstörung noch in den überhaupt im Libanon, in Beirut, nach dem libanesischen Bürgerkrieg. Und wir haben die Situation der palästinensischen Flüchtlinge im Libanon in den Flüchtlingslagern erlebt. Wir haben unter anderem verschiedene Hilfsorganisationen kennengelernt, die dort eine sehr gute Sozialarbeit machen. Das war damals zur Zeit der Oslo-Verhandlungen. Und diese Flüchtlinge fühlten sich wirklich vergessen von der ganzen Welt, einschließlich ihrer eigenen, von Arafat und ihren eigenen Parteien. Und auch die Gelder, die sie zur Verfügung hatten, die schwanden und schmolzen. Und wir hatten das Gefühl, wir müssen da irgendetwas tun. Und es hat sich dann eben, es waren dann genug Leute da, die Interesse daran hatten. Und wir haben dann Ende 1995 den Verein gegründet, also fast Silvester war es, glaube ich, und arbeiten jetzt seit 1996 für die palästinensischen Flüchtlinge im Libanon und dort auch mit einer ganz bestimmten Organisation, immer derselben zusammen, die wir sehr gut kennen natürlich inzwischen, die eine sehr gute Sozialarbeit macht, Bildungsprojekte, medizinische Projekte, Freizeitprojekte, vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche und die auch nicht politisch festgelegt ist, das war uns parteipolitisch, das war uns auch wichtig. Und die auch ein ganz offenes Herangehen hat, so an Fragen Jungen und Mädchen, Männer und Frauen, Gleichbehandlung, also Genderfragen. Das hat uns alles sehr überzeugt und mit der arbeiten wir seitdem zusammen. Und diese Überzeugung, die hat sich auch über die Jahre absolut bestätigt. Wir haben also eine sehr gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und ja, unsere eine Aufgabe ist laut Satzung eben Projekte zu unterstützen in den palästinensischen Flüchtlingslagern. Und es geht logischerweise nicht mit dem anderen Punkt der Satzung zu informieren über die Hintergründe der Situation der palästinensischen Flüchtlinge im Libanon und deren Geschichte. Und insofern hat bei uns natürlich die Öffentlichkeitsarbeit, ich denke eigentlich in allen, eine Weltverein ist es natürlich auch essentiell, eine ganz große Bedeutung. Also wir sehen es schon als unsere Aufgabe hier in Deutschland, erstmal Wissen zu vermitteln über deren Situation, auch über deren geschichtliche Erfahrungen und Hintergründe, über ihre Traumata, über ihre Familiengeschichten und über das, wie sie sich halt selber also mit was sie sich identifizieren und was ihre Identität ausmacht. Und das sehen wir als unsere Aufgabe. Und diese Aufgabe versuchen wir nachzukommen. Und in dem Zusammenhang, das kann man vielleicht schon gleich jetzt mal einfügen, entstand eben 2008, 60 Jahre Nakba, Flucht und Vertreibung der Palästinenser, die Nakba-Ausstellung, die haben wir von unserem Verein erstellt. Und erfreulicherweise war die Volkshochschule Ulm die erste öffentliche Stätte, wo diese Ausstellung gezeigt werden konnte. Soweit mal ganz grob und kurz zusammengefasst zu unserer Arbeit.
Die Nakba-Ausstellung ging ja durch die Medien auch Anfang dieses Jahres schon. Da werden wir sicherlich noch drauf kommen, auch dass sie in Ulm schon gezeigt wurde ganz früh. Ist ja durchaus auch ein interessanter Punkt. Lothar Heuson, die Nakba ist jetzt heute Abend auch Thema bei den Ulmer Friedenswochen. Wie kommen die Ulmer Friedenswochen zu diesem Thema?
Naja, es braucht ja immer Organisationen. Die Friedenswochen sind ja keine Organisation, die jetzt was organisieren würde. Also braucht man einzelne Organisationen innerhalb der Friedenswochen. Und der Verein Ulmer Weltladen, den ich ja auch unter anderem vertrete, ist ja schon seit diversen Jahren immer wieder mit diesem Thema unterwegs. In dem Sinne, wir haben Produkte innerhalb des Weltladens aus Palästina. Und wir haben uns auch immer als Menschenrechtsorganisation immer mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und insofern lag es nahe, wenn wir schon in Ulm im September gesagt, seit diversen Jahren jetzt wieder Friedenswochen machen, nicht nur auf den europäischen Kriegsschauplatz, also Stichwort Ukraine, zu schauen, sondern natürlich auch die Augen aufzumachen, was noch über Europa hinaus in dieser Welt passiert. Und eine der unfriedlichsten Regionen dieser Welt seit Jahrzehnten ist die Region Palästina, ist der Nahe Osten. Und insofern lag es für uns nahe, als Ulmer Weltladen, als Verein Ulmer Weltladen, um es genauer zu sagen, tatsächlich auch initiativ zu werden, den Kontakt zu Ingrid Rumpf, die ich ja noch aus meinen Volkshochschulzeiten kenne, also von VH-Zeiten. Da haben wir dann gleich miteinander mal gesprochen und haben den heutigen Termin miteinander vereinbart, weil alle waren sich auch einig, dass man bei aller Problematik, die man in der Öffentlichkeit, wir werden vielleicht nachher noch drüber reden, den man in der Öffentlichkeit, wenn man so ein Thema aufgreift, dann auch erfahren kann und unter welchen Druck man da auch gerät. Aber für uns war es auch selbstverständlich, auch als Friedensgruppen selbstverständlich, dass wir auch in diesem Jahr an diesem Thema, das ja ein zentrales auch Menschenrechtsthema und ein Friedlosigkeitsthema ist, nicht vorbeikommen.
Ja, ein Thema des Krieges oder ja, des extremen Unfriedens an der Stelle. Bevor wir zum Inhalt der Veranstaltung heute Abend auch kommen werden, frage ich mich natürlich jetzt auch noch der Verein für die Flüchtlingskinder im Libanon. Warum gerade der Libanon? Der Libanon als nördliches Nachbarland des Staates Israel. Es gibt ja noch weitere Nachbarländer mit Flüchtlingslagern, beispielsweise Jordanien, Syrien. Warum gerade der Libanon?
Also ich denke, das ist einfach die ganz persönliche Entwicklungsgeschichte bei vielen oder bei allen aus unserem Verein. Also ich komme ursprünglich aus der Friedensarbeit und dann später aus der Asylarbeit. Und wir hatten in Fulling einfach zufällig, das wurde damals nach Ländern verteilt, sehr viele Libanesen als Flüchtlinge, Familien und einzeljunge Männer als Einzelpersonen. Und ich wurde irgendwie zuständig für die Betreuung dieser Libanesen, also nicht Palästinenser. Und ich fand das Land dermaßen spannend und überhaupt diese Geschichte da im Nahen Osten, aber auch das Land selber zunächst mit seinen verschiedenen Religionsgruppen, dass ich gesagt habe, wenn mal jemand in den Libanon fährt, dann fahre ich mit. Und das war halt 1994 das erste Mal. Also das war noch gar nicht mit Fokus auf Palästinenser, sondern das war, und auch nicht mit Fokus auf eine Vereinsgründung, sondern das hat sich ergeben aus meiner persönlichen Geschichte. Und so geht es den anderen Mitgliedern bei uns in der Regel auch. So sind wir in den Libanon gekommen. Und dann haben wir da halt die Lage vor Ort gesehen. Und wir haben eben auch die Flüchtlingslager besucht. Und dann hat sich daraus so ganz normal und nachvollziehbar, denke ich, ergeben, dass wir gemeint haben, da müssen wir in dieser Situation jetzt etwas tun. Das war schlicht und einfach die Herangehensweise. Ich denke, so ist es ja bei vielen Vereinen, dass man über persönliche Schiene und persönliche Begegnungen dann plötzlich sich für ein ganz bestimmtes Thema dann entzündet und sich da engagiert. Und so war das halt bei unserem Verein.
Nun ist ja der Libanon selbst auch, ich denke, das kann man schon sagen, ein zerrüttetes Land, ein Stück weit. Man hat das vor ein paar Jahren gesehen, die Explosion im Hafen von Beirut. selbst geschüttelt von bewaffneten Milizen etc. Und dieser Nahostkonflikt, den gibt es ja jetzt auch nicht erst seit letztem Jahr. Wir schreiben das Jahr 2023. Mhm. Unter Flüchtlingslagern stellen wir uns ja oft große Zeltstädte vor. Wie sehen denn die Flüchtlingslager im Libanon aus? Das werden ja kaum jetzt noch Zeltstädte sein.
Ja, nee, das sind natürlich keine Zeltstädte mehr. Die heißen schlicht und einfach Flüchtlingslager, weil damals 1949 diese UNRWA, diese internationale Hilfsorganisation für die palästinensischen Flüchtlinge in den arabischen Aufnahmeländern, aber auch in der Westbank und in Gaza gegründet worden sind. Und damals hat die UNRWA von diesen Aufnahmeländern schlicht und einfach Territorium gepachtet. Und auf übrigens auf 99 Jahre, also wir haben inzwischen 75 Jahre Nakba, die 99 Jahre nähern sich langsam. Und auf diesem Gelände, praktisch auf diesem abgegrenzten Gelände, wurden damals zunächst schlicht und einfach Zelte errichtet. Später haben die Leute dann angefangen, mit Stein und Wellblech kleine Häuschen zu bauen. Und inzwischen kann man sagen, es sind schlicht und einfach Stadtteile, beengte, überbevölkerte Stadtteile im Libanon, die auch eine ganz konkrete Außengrenze haben, die teilweise auch von einem libanesischen Armee bewacht wird, also wo man nur mit offizieller Erlaubnis rein kann und raus kann sozusagen. Insofern beschreibt das eigentlich diese feste Umrandung dieser Lager. Und da leben eben vor allen Dingen palästinensische Flüchtlinge. In manchen Lagern leben auch syrische Flüchtlinge oder jetzt eben aus Syrien natürlich oder auch manchmal arme Libanesen. Also ist aber natürlich die große Mehrheit der in den Lagern Lebenden sind palästinensische Flüchtlinge. Und dort ist eben auch diese internationale Hilfsorganisation UNRWA dann vor Ort tätig und verantwortlich für die Infrastruktur und für die Bildung und für medizinische Versorgung und solche Dinge. Aber das reicht halt nicht und deshalb haben wir gemeint, wir müssen ein bisschen noch dazu beitragen.
Und das muss man sich ja schon auch vorstellen. Also was Ingrid gerade gesagt hat, das sind mittlerweile 75 Jahre. Das ist, wie gesagt, einer der längst andauernden Konflikte, klingt jetzt auch eher verharmlosend. Das ist mehr als nur ein Konflikt. Also es ist schon wirklich brutal. Und nach all diesen vielen Jahrzehnten ist die Situation vor Ort immer noch so dramatisch. Mhm. Und speziell auch im Libanon ist sie besonders dramatisch. Also ich will jetzt nicht eins gegen das andere aufrechnen und sagen, da ist es im Ranking noch dramatischer als woanders. Aber die Situation, ein Dreivierteljahrhundert nach der Fluchtbewegung und nach der Aufnahme der Menschen im Libanon. Also es ist schon bezeichnend genug. Also wie vergessen in weiten Teilen auch genau diese Region dann ist, dass dann immer wieder schöne Worte gefunden werden, hin und wieder, aber im Prinzip alles dann hinter dem Rücken auch in weiten Teilen abläuft. Und dann braucht es solche private Organisationen wie euren Verein, der dann versucht halt mit den Möglichkeiten, die man hier vor Ort hat, das ist schon alles bezeichnend und oft auch zynisch genug.
Also es ist ja sehr unterschiedlich in den verschiedenen Aufnahmeländern. Also Jordanien zum Beispiel hat den 48er Flüchtlingen die Staatsbürgerschaft gegeben. Ja. Die sind quasi den Jordaniern gleichgestellt. In Syrien hatten sie auch ein gutes Auskommen. Sie konnten alle Schulen besuchen, wurden in alle Krankenhäuser aufgenommen, konnten alle Berufe erwerben, konnten Wohneigentum erwerben. Es ist nun gerade der Libanon, der aufgrund seiner religiösen Inhomogenität und der diffizilen Verteilung der Macht zwischen diesen verschiedenen Religionsgruppen, es meint, sich nicht erlauben zu können, diese ungefähr 10% palästinensischen, also die registrierten Flüchtlinge palästinensischen aufzunehmen und fürchtet dadurch dieses gesamte sowieso und in so einem zweifelhaften Konsens austarierte Gleichgewicht über den Haufen zu werfen, was natürlich in keiner Weise rechtfertigt sieht, aus von Arbeitsmöglichkeiten auszuschließen, sie nicht in die libanesischen Krankenhäuser zu lassen, in die libanesischen Schulen und dergleichen. Das ist natürlich auch völkerrechtswidrig. Das entspricht nicht der Genfer Flüchtlingskonvention. Aber so mal als Hintergrund, um zu verstehen, was den Libanon, was das für ihn bedeutet. Und er sieht eben das Bestreben der internationalen Gemeinschaft, dass die Flüchtlinge möglichst in den Aufnahmeländern verbleiben sollen und die Aufnahmeländer, die ja für den Konflikt in dem Sinne nicht verantwortlich sind, also für die Vertreibung auf jeden Fall der palästinensischen Flüchtlinge, dass die halt das bitte zu regeln haben, was aber eben eigentlich andere regeln müssten.
seit so langer Zeit. Das heißt, wir sprechen da nicht mehr von Personen, die seit Jahren im Flüchtlingslager leben, sondern im Prinzip ja schon von mehreren Generationen, ja, so ist das natürlich, die dort auch geboren werden, aufwachsen, ja, und so weiter und so fort.